Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Woche 14 ist im Kasten und dieses Mal sind wir im Gegensatz zur vergangenen Woche, zur vergangenen Aufnahme, wirklich bei Woche 14 angelangt. Und was soll man sagen? Es geht weiter. 28 Spiele in dieser Saison wurden im finalen Spielzug des Spiels entschieden. Die meisten durch Woche 14 All-Time. Wir hatten das Ganze letzte Woche schon mit 26 Spielen, was damals schon die meisten durch Woche 13 All-Time waren. Und dieses Mal haben die Buccaneers und die 49ers dafür gesorgt, dass diese Streak auch schön weiter extended wurde. Das sind natürlich zwei Spiele, von denen wir zumindest uns einem davon genauer widmen. Davor geht es jetzt natürlich erst einmal darum, welche Spiele denn ansonsten so an diesem Wochenende gelaufen sind. Mit mir hier dabei ist in dieser Ausgabe Frederik Schiek. Ich grüße dich.
Hallo, schön dabei zu sein wieder.
So, dann wollen wir uns doch mal die Spiele des vergangenen Wochenendes einfach mal ein bisschen anschauen. Pittsburgh gegen die Minnesota Vikings hat gespielt bzw. verloren 28-36. Die Dallas Cowboys hingegen, die haben gegen das Washington Football Team mit 27-20 gewonnen. Das sah am Anfang noch deutlicher aus, als es dann am Ende wurde. Das Washington Football Team hat sich da gegen Ende des Spiels ordentlich gefangen und dann im Rahmen ihrer Möglichkeiten auch versucht, das Spiel noch zu drehen. Die Jacksonville Jaguars, die haben mal wieder ordentlich auf die Mütze bekommen. Ein 0-20 gegen die Tennessee Titans sich abgeholt. Die Seattle Seahawks haben 33-13 gegen die Houston Texans gewonnen. Auch ein eher weniger überraschendes Ergebnis. Die New Orleans Saints haben mit 30-9 gegen die New York Jets gewonnen. Die Atlanta Falcons mit 29-21 gegen die Carolina Panthers. Die New York Giants haben verloren, 21-37 gegen wirklich stark spielende Los Angeles Chargers. Die Detroit Lions haben ebenfalls verloren, 10-38 war da der Endstand gegen die Denver Broncos. Die San Francisco 49ers haben gewonnen mit 26-23 gegen die Cincinnati Bengals. Wie gesagt, ein Spiel, das im letzten Spielzug entschieden wurde. Also auch hier, ja, vielleicht ein bisschen enger als vielleicht vor dem Spiel zu erwarten war. Die Cincinnati Bengals ja auch mit einer eher schwierigen Saison und nicht ganz so eindeutig, wo es jetzt dann auch hingehen soll für sie. Und die Green Bay Packers haben mit 45-30 gegen die Chicago Bears gewonnen. Ihr habt es gemerkt, es haben mal wieder drei Spiele des vergangenen Wochenendes gefehlt. Und das sind die, mit denen wir uns hier heute ein bisschen näher beschäftigen wollen. Dazu steigen wir gleich mal ein mit dem Spiel der Buffalo Bills gegen die Tampa Bay Buccaneers. 33-27 haben das die Jungs um Tom Brady für sich entscheiden können. Tom Brady 363 Yards, 2 Touchdowns, keine Interception. Ein Passer-Rating von 105,6 und einen Rushing-Touchdown auf der anderen Seite. Josh Allen mit 308 Yards, 2 Touchdowns, 109 Rushing-Yards und einem Rushing-Touchdown. Frederik, sag mir doch mal, wie hast du dieses Spiel so empfunden?
Naja, es ging erstmal sehr turbulent los. Also ich weiß nicht, wer es von euch geschaut hat oder wer es von euch nicht geschaut hat, dem sage ich es nochmal kurz. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder der andere an den Super Bowl Broncos gegen Seahawks vor einigen Jahren, wo der erste Snap des Games über den Kopf von Peyton Manning gesegelt ist. Es hat dann fast zum Safety geführt. Das ist hier auch passiert. Hier hat Brady allerdings den Ball noch recovern können, wenn auch knapp. Das wäre nämlich sonst auch schon direkt wieder so ein Einstieg gewesen. Das hat funktioniert, hat dann natürlich auch so ein bisschen, das hätte das Spiel nochmal die Stimmung und so den Ton des Spiels bisschen in die andere Richtung ziehen können. Allerdings war es dann doch anfänglich ein sehr dominantes Spiel der Buccaneers, die, ich glaube, wenn ich jetzt noch mal schaue zur Halbzeit, haben sie mit 24-3 Punkten geführt. Also sehr, sehr eindeutig. Die Bills haben, muss man sagen, allerdings sich auch wirklich, wie das Ergebnis vermuten lässt, anfänglich nicht mit Ruhm bekleckert. Es gab da, also sie haben sehr viel Zone gespielt und vor allem das Schlimmste, was man Brady geben kann, ist Zeit in der Pocket. Wir reden hier über den erfahrensten Quarterback der NFL und einen mit der besten Vision. Wenn du Brady dann noch eine clean Pocket gibst, ich meine, Tampa Bay's O-Line ist auch wirklich gut, aber gib ihm eine clean Pocket und Brady nimmt dir ein Team auseinander. Vor allem ein Team, was Zone spielt. Aber anders kannst du das auch gar nicht machen. Wie willst du gegen Tampa Man-Coverage spielen, wenn du Leute wie Mike Evans, Goodwin hast? Also es ist wirklich, wenn du so viel Receiver-Talent hast, dann kannst du eigentlich auch deine Defense nicht in Man lassen. Ja, und dann hat auch direkt Fournette, ich weiß nicht, ich glaube, es waren 59 Yards Run gehabt für einen Touchdown. Also das passiert halt, wenn du Zone spielst und wenn du Brady Zeit gibst, dann kommt das Run-Game und dann kommen die wirklich gut platzierten Passes dazwischen, ja. Die zweite Hälfte hat dann natürlich, haben die Bills ein bisschen aufgeholt. Da wirst du sicherlich mir gleich was zu sagen, Patrick, ne? Da sah es dann doch ein bisschen eng aus nochmal.
Ja, die Buffalo Bills haben sich gar nicht mal schlecht gemacht gegen Tom Brady, der ja momentan auch, glaube ich, so wie ich das verstanden hatte, in Las Vegas als ein Favorit auf eine erneute Super Bowl-Teilnahme gilt. Die Buffalo Bills, die haben sich hingegen letzte Woche gegen die Patriots nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, wenn man das mal so sagen kann, zugegebenermaßen auch unter schwierigen Witterungsbedingungen, aber sie müssen trotzdem langsam aufpassen, dass sie den Anschluss nach oben nicht verlieren, oder?
Ja, definitiv. Also letzte Woche, als Mac Jones seine ganzen 3 Pässe hatte, da hatte man wirklich die Defense umstellen müssen. Ich habe ja auch eben schon drüber geredet, in der ersten Hälfte sah die Bills Defense auch absolut lost, sagt die Jugend, glaube ich, von heute aus. Ja, die Bills, die dieses Jahr vielen als Favorit gegolten vor der Saison, sind jetzt so ein bisschen dabei, ihr Playoff-Picture zu verlieren und es da noch reinzuschaffen. Die Bucks, die ein bisschen holprigeren Start als letzte Saison hatten, sind dagegen jetzt auf einem sehr guten Weg. Deswegen heißt es bei, wie du schon gesagt hast, bei den Buchmachern in Las Vegas gerade auch natürlich, Belichick und Brady wird wohl der Super Bowl heißen, wenn es nach ihnen geht, ist das Wahrscheinlichste, ja. Ja, aber die zweite Hälfte, es ist dann ja nochmal knapp geworden, Patrick, ne?
Ja, absolut. Die Buffalo Bills haben es dann am Ende nochmal geschafft, im vierten Viertel sich 17 Punkte geholt, beziehungsweise sagen wir es andersrum, die Tampa Bay Buccaneers haben sich im letzten Viertel nochmal ordentlich Punkte einschenken lassen. Ich glaube, das trifft das Ganze dann doch besser und am Ende ging es dann in die Overtime. Die Overtime ging dann an die Tampa Bay Buccaneers und ja, gut, wie sagt man so schön, der Rest ist Geschichte, ne?
Ja, es war bezeichnend, was ich eben schon gesagt habe, die Zone Coverage der Bills. In dem Fall war es, glaube ich, sogar Man-to-Man-Matchup. Da ist dann Rashard Perryman einfach eine Crossing Route gerannt und da war so viel Platz nach hinten, nachdem dann Brady den Pass angebracht hat. Ich glaube, das waren 30 Yards after Catch. Und ja, Walk-off-Touchdown für die Patriots. Also man muss aber auch sagen, natürlich, dass für die Patriots, sage ich schon, für die Buccaneers, natürlich. Patriots und Brady, das ist immer noch so eng verknüpft. Das wird sicherlich auch die große Storyline, sollte das tatsächlich der Super Bowl werden. Ja, also Tampa Bay auf einem guten Zweig und Buffalo hat ziemlich viel defensive Probleme, die man sich anschauen muss. Sollte man denn in der AFC, hätte ich jetzt schon, ja, sollte man es denn schaffen, dort noch in die Playoffs zu kommen?
6 Plays für 75 Yards, ist, würde ich mal sagen, ein ordentlicher Schlusspunkt für ein Spiel, oder? In der Verlängerung.
Ja, definitiv. Ist natürlich auch die Sache, wenn du Brady praktisch eine Defense gibst, die so Ne, du lässt ihn sich praktisch einspielen gegen eine Defense. Brady ist jemand, wenn du ihn früh in eine unkomfortable Situation bringst, dann hat er tatsächlich eher noch Probleme, aber wenn du ihm wirklich diesen Space gibst, und egal, ob du danach besser spielst, aber wenn er sich erstmal auf die Defense eingeschossen hat, dann gute Nacht meistens.
Ja, Tom Brady hat auch in diesem Spiel wieder geschafft, Rekorde aufzustellen. Er hat jetzt tatsächlich die meisten Completions in der Geschichte der NFL, ist da in diesem Spiel an Drew Brees vorbei geschlichen sozusagen. Hat jetzt dann somit die meisten Completions, die meisten Passing Yards und auch die meisten Passing Touchdowns. Und außerdem hat er seine 13. Saison in seiner Karriere mit mehr als 4000 Passing Yards und steht damit nur noch hinter Peyton Manning. Der hat 14, also hat Tom Brady auch da durchaus, noch Zeit, Peyton Manning zu überholen. Josh Allen hingegen, der hat es auch geschafft. Trotz der Niederlage ist der 5. Spieler All-Time mit mindestens 300 Passing Yards und 100 Rushing Yards. Also auch hier eine wirklich starke Statline für Josh Allen in diesem Spiel. Und ich habe es ja gerade eben schon mal kurz angeschnitten. Die Playoffs natürlich ist noch mal ein bisschen hin, aber wir haben ja auch letzte Woche, wenn ihr da noch mal reinhören wollt, tut das gerne. Habe ich mit meinem Kollegen Stefan Reichel gesprochen und da haben wir auch schon mal so ein bisschen, sage ich mal, die Playoff-Möglichkeiten für die einzelnen Teams erläutert. Natürlich auch der Aufhänger mit den Buffalo Bills, die vor kurzem noch sehr, sehr weit oben in der AFC standen. Mittlerweile 7. in der AFC, auch nur noch knapp, nämlich tatsächlich mit dem gleichen Rekord vor den Browns und den Bengals und den Broncos. Und es wird auch nicht unbedingt leichter im Schedule. Also es ist ein sehr durchwachsener Rest-Schedule. Siehst du die Bills in den Playoffs, beziehungsweise glaubst du, dass sie es schaffen, sich da vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter nach oben durchzuziehen? Also es ist ja auch noch alles relativ weit offen in der AFC.
Also ich glaube, entscheidend werden die nächsten beiden Spiele. Ich gehe mal davon aus, dass die Bills auf jeden Fall gegen die Jets gewinnen und dann auch noch, jetzt muss ich gerade schauen, gegen die Jets und die Falcons würde ich jetzt mal schätzen, wobei natürlich die Falcons sind jetzt so im unteren Mittelfeld, es könnten, ja. Gegen die Panthers wird ein interessantes Spiel, gerade weil natürlich auch die Buccaneers demonstriert haben, dass die Bills eben an ihrer Run-Defense noch zu arbeiten haben. Mit Cam Newton, einem sehr mobilen Quarterback, könnte das natürlich auch ein Problem werden in dem Spiel. Und gegen die Patriots sehe ich sie absolut nicht gewinnen. Das heißt, das Panthers-Game ist ein Must-Win und dann die anderen zwei.
Zumal man ja gegen die Patriots im, ich glaube sogar Januar sind wir dann schon bei diesem Spiel, dann auch die durchaus ähnlichen Wettertemperatur oder die ähnlichen Wetterverhältnisse erwarten kann, wie jetzt gegen die Buffalo Bills im vergangenen Spiel.
Wir sind am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja, noch nicht ganz Januar, genau, aber es, ja, das vielleicht nicht ganz so viel Wind, aber ähnliche Verhältnisse, das stimmt, ja.
Ja, die Buffalo.
Ja, ich wollte noch sagen, ich sehe sie vielleicht in den Playoffs, aber wenn ich jetzt so mit meinem Bauchgefühl gehen müsste, würde ich sagen, nein, tatsächlich nicht.
Alles klar.
Ich denk, gegen die Panthers könnten sie verlieren und gegen die Patriots gehe ich auch mal davon aus. Und dann wären sie bei, was hätten sie dann? Dann hätten sie, wenn sie die anderen beiden gewinnen, hätten sie einen 9-8-Rekord. Ob der reicht am Ende? Kommt drauf an. Kommt vor allem auf Cleveland an und Cincinnati und Denver, die jetzt alle so Teams sind, wo du nicht genau weißt, wo gehen die letzten Spiele noch hin. Ja.
Alright, ja. Auf der anderen Seite sieht es durchaus besser aus. Die Tampa Bay Buccaneers momentan Dritter in ihrer Division hinter den Green Bay Packers, mit denen sie allerdings gleich aufstehen, nämlich beide bei 10-3 und den Arizona Cardinals, die momentan bei 10-2 stehen. Allerdings, wie ihr wisst, wir nehmen immer am Montag auf, heißt uns fehlt noch das Monday Night Football Game. Insofern sind die Arizona Cardinals da noch nicht mit dabei. Kann sein, dass sich, bis ihr diese Folge hört, da auch was geändert hat und sie entweder bei 11-2 stehen oder auch bei 10-3, je nachdem, was dann da gilt. Aber auf jeden Fall die Tampa Bay Buccaneers auch in ihrer eigenen Division relativ gut mit dabei und auf bestem Wege, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Ja, damit gehen wir hier mal ganz kurz in eine kleine Pause und melden uns gleich wieder hier bei Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de und es geht gleich munter weiter und zwar mit dem Spiel der Baltimore Ravens. Die haben gegen die Cleveland Browns verloren mit 22-24 und damit ja haben sich die Ravens hier auch so ein bisschen selber in die Bredouille gebracht, Frederik, oder?
Ja, wie will man sagen, in die Bredouille bringen? Ich meine, wenn im ersten Quarter einer deiner Schlüsselspieler auf Defense ausfällt mit Defensive End Calais Campbell und dann noch dein Quarterback mit Lamar Jackson, Calais Campbell vermutlich mit einer Oberschenkelverletzung, bei Lamar war das was mit dem Knöchel. Wir wissen, das kann natürlich ziemlich problematisch sein für die Ravens, die sich natürlich viel auf Lamars Mobilität verlassen, und wenn dann da eine Knöchelverletzung ist und er in der Pocket bleiben muss, ist das deutlich einfacher für gegnerische Defenses.
Ich meine eher so generell in die Bredouille gebracht. Also jetzt nicht mal, dass sie selbst verschuldet dieses Spiel verloren haben, sondern aufgrund des verlorenen Spiels könnte es nochmal ein bisschen eng werden. Ganz kurz, um das vielleicht auch näher auszuführen, wenn es ein bisschen missverständlich war. Sie stehen tatsächlich nur noch einen Sieg bzw. ein Spiel vor den Cleveland Browns. Und du hast es schon gesagt, wenn Calais Campbell und auch natürlich Lamar Jackson jetzt längere Zeit ausfallen könnten, dann könnte das für die Baltimore Ravens auch nochmal durchaus eng werden.
Ja, natürlich, die Ravens sind jetzt gerade, wenn es jetzt ums Playoff-Picture geht, die Ravens sind gerade an vierter Stelle in der AFC mit 8-5 und 0, kein Tie natürlich bisher. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass sowohl Calais Campbell als auch Lamar Jackson für mehr als noch ein Spiel ausfallen. Gegen die Packers sehe ich die Ravens eh nicht gewinnen, egal ob sie die beiden haben. Und je nachdem, wie früh die beiden dann zurück sind, die Ravens haben keine einfachen vier Spiele noch übrig. Danach kommen nämlich die Bengals, wo wir schon ein bisschen gesagt haben, wir wissen noch gar nicht so, wo es hingeht für die Bengals. Allerdings auf jeden Fall ein Contender immer, zumindest jetzt mit Joe Burrow. Und dann ein nochmal super schwieriges Spiel gegen die Rams. Am Ende die Steelers in der Division wieder. Ja, das ist natürlich ein Spiel, was die Ravens definitiv gewinnen können. Allerdings davor, wie gesagt, drei Spiele, die ich sie nicht gewinnen sehe. Und selbst wenn sie eine Chance gehabt hätten, dadurch, dass Calais Campbell und Lamar Jackson wegfallen und sie generell natürlich auch jetzt schon seit einigen Wochen stark mit Verletzungen zu tun haben, sind das alles Spiele, wo ich für die Ravens nichts Gutes sehe. Gehen wir mal davon aus, sie gewinnen vielleicht noch, dann würden sie auch mit einem 9-8-Record finishen. In einer noch sehr, wir haben es eben schon angesprochen, sehr kompetitiven AFC, bei der viele Teams gerade 1, 2, 3, 4, 5 Teams bei 7 und 6 stehen, die sich also noch verbessern könnten. Und ja, die Ravens haben sich nicht so abgesetzt, dass sie sich jetzt ausruhen können. Ich glaube, das wird nochmal eine ganz, ganz enge Kiste.
Ja, das ist auch, wenn man sich, sag ich mal, das Spiel der Ravens anschaut, Punt, 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 Field Goal, Fumble, Field Goal, Fumble, Field Goal, Touchdown, Punt, Touchdown und dann ein Turnover on Downs noch ganz zum Schluss. Speaking of Turnover on Downs ganz zum Schluss, sie haben es am Ende ja nochmal probiert und sind da dann auch tatsächlich relativ knapp vor die rote Zone der Cleveland Browns gekommen. Also es war relativ eng gegen Ende. Hätten die Browns da, gerade wenn wir davon sprechen, dass eben mit Calais Campbell der defensive Anker oder einer der defensiven Ankerpunkte der Baltimore Ravens und natürlich mit Lamar Jackson der Quarterback raus waren in diesem Spiel, hätten sie sich da nicht vielleicht sogar ein bisschen besser, stärker und deutlicher durchsetzen müssen, als sie es am Ende getan haben?
Das ist eine gute Frage. Also ich würde jetzt mal behaupten, die Cleveland Defense war der eigentliche Spielwinner. Die Offense sah wie so häufig bei den Browns ziemlich mittelmäßig aus. Mayfield ist trotz dessen, wir wissen ja, dass Mayfield jemand ist, der einen sehr starken Arm hat, allerdings weniger genau. Tatsächlich hat sich Cleveland hier auch eher so aufs kürzere und Intermediate Passing Game konzentriert. Ich habe auch eine interessante Statistik gesehen, nur 28,1, also so rund ein gutes Viertel seiner Passversuche sind über den First Down Marker, also mehr als die gut 12, 13, 14, 15 Yards gegangen. 7,1 Yards war so der Durchschnittspass. Also die Browns haben dann auch versucht, eben ein bisschen kürzere Pässe zu setzen, um eben die doch bessere Secondary der Ravens jetzt nicht zu testen, weil wir ja gerade auch wissen, dass natürlich Mayfield nicht so genau ist. Ja, es waren dann auch 22 von 32 angebrachten Pässen. Das ist okay. Allerdings, wenn wir jetzt nochmal schauen, was den Ravens wirklich auch das Genick gebrochen hat, warum es am Ende natürlich war, glaube ich, die Two-Point-Conversion, die dann gepickt wurde, da hätte sich das Spiel drehen können. Und überhaupt, warum sind die Ravens eigentlich noch so lange im Spiel geblieben? Warum war es am Ende so knapp? Und ich glaube, der Ravens MVP zurzeit heißt eindeutig Justin Tucker. Stimmst du mir dazu?
Ich wollte dich tatsächlich gerade das Gleiche fragen, weil es, also finde ich persönlich, schon eklatant ist, wenn man sich gerade auch mal die beiden Halbzeiten anschaut, was die für ein unterschiedliches Bild abgeben. Ja, in der ersten Halbzeit, gut, okay, du bist mit einem Punt ins Spiel gestartet, danach gab es ein Field Goal, ein Touchdown, noch ein Touchdown, dann eine Interception, ein Punt, dann war die Halbzeit zu Ende. In der zweiten Halbzeit bist du reingestartet, ebenfalls wieder mit einem Punt, hast weitergemacht mit einem Missed Field Goal, dann nochmal ein Punt und dann End of Game. Also man hat deutlich gemerkt, oder man merkt deutlich, wenn man sich das Possession Sheet anschaut, der Cleveland Browns, dass ihnen da irgendwie in der zweiten Halbzeit so ein bisschen die Luft ausgegangen ist, gefühlt, auch wenn man tatsächlich sagen muss, dass sie es geschafft haben, ihre Drives relativ lange zu gestalten. Ja, also wir haben zum Beispiel hier beim Touchdown am Anfang des zweiten Viertels hatten wir insgesamt 10 Plays, beim Punt im dritten Viertel auch 10 Plays, Anfang des vierten Viertels beim Missed Field Goal dann 11 Plays. Auch die generelle Anzahl der Plays spricht dafür, dass die Cleveland Browns es relativ lange gehalten haben, denn sie haben tatsächlich sogar, obwohl sie weniger Plays gelaufen sind als die Baltimore Ravens, hatten sie am Ende eine höhere Time of Possession.
Ja, was wie gesagt vermutlich auch daran liegt, allein schon, ich glaube, ich überlege gerade, waren es zwei Fumbles, einen, an den ich mich auf jeden Fall erinnern kann. Ich schaue gerade nochmal.
Ja, es waren zwei Fumbles.
Es waren zwei Fumbles und einer davon waren es sogar sechs, war es nicht Myles Garrett, der, nee. Ich glaube, es war Myles Garrett mit dem Touchdown, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ja, ich glaube, den Fumble Recovered 6. Ja, ich glaube, wie gesagt, die Cleveland Defense hatte da auch so ein bisschen Anteil an dem, was du meintest. Vielleicht reden wir noch mal kurz über Tyler Huntley, der als natürlich, nachdem Lamar Jackson zu Anfang des zweiten Viertels ausgefallen ist, reingekommen ist als sein Ersatz. Der hat auch, ich würde sagen, für die Verhältnisse wirklich vernünftigen Job gemacht. So ins Auge stachen mir so zwei Pässe zu Rashad Bateman, die wirklich sehr schön angebracht waren. Allerdings sonst sah natürlich die Offense der Ravens dann nicht mehr so, ja, wie sagt man das, so scharf aus. Natürlich, wenn du wenn dir einfach auch so, klar, Huntley ist natürlich ähnlich, ist auch so ein bisschen Dual Threat, genau wie Lamar Jackson. Allerdings hat man schon gesehen, dass da einfach dann irgendwie der Rhythmus gefehlt hat unter ihm.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist einfach eine extrem undankbare Aufgabe, auch einfach dann in so einer Situation reinzukommen. Du weißt ganz genau, dass sich dein Franchise-Player sozusagen, der Lamar Jackson ja unbestritten ist bei den Baltimore Ravens, sich gerade verletzt hat. Du weißt, dass du sonst eigentlich nur hinter ihm bist und dass du ihn auch niemals irgendwie überholen kannst im Depth Chart. Kommst dann rein, musst dann das Spiel irgendwie handeln, gerade auch natürlich in so einer schwierigen Situation. Wir haben es gerade vorhin schon gesprochen, dass eben auch in der Tabelle alles sehr, sehr eng ist. Heißt, es verlassen sich auch wirklich viele Leute auf dich. Wobei ich dann tatsächlich auch sagen muss, dass ich da dann das offensive Scheme nicht ganz verstanden habe, weil meiner Meinung nach hätte mehr über das Laufspiel der Baltimore Ravens funktionieren müssen. Wir haben Devonta Freeman zwar immerhin mit 13 Attempts für 64 Yards, aber keinen Touchdown. Dann Tyler Huntley, du hast ihn schon angesprochen, mit 45 Yards, der zweitbeste Rusher mit 6 Attempts. Und dann Jackson, Duvernay und Latavius Murray eigentlich nicht wirklich erwähnenswert, natürlich außer den Touchdown von Latavius Murray. Auf der anderen Seite, Mark Andrews, der Tight End, man muss nicht viel dazu sagen, 11 Targets, 11 Receptions für 115 Yards und ein Touchdown, mal wieder ein starkes Spiel gemacht. Aber hättest du das Running Game ein bisschen mehr etabliert anstelle der Baltimore Ravens, gerade natürlich, wenn dein nomineller Nummer 1 Quarterback dann draußen ist?
Ja, natürlich würde ich davon ausgehen, dass du gerade, wenn dein Franchise-QB ausfällt, dass du dich dann ein bisschen mehr aufs Run-Game konzentrierst. Ich sehe hier auch gerade, selbst Devonta Freeman hatte 3 Yards, also die Offensive Line hat wirklich gut ihren Job gut gemacht, gutes Run-Blocking eigentlich. Der hatte 3 Yards vor Contact. Das heißt, da war Raum, da waren Gaps sozusagen. Und wenn ich, klar sind das jetzt so, ist das jetzt so wieder dieses Stat-Gebäsche, worüber sich viele Leute aufregen, aber es zeigt doch ein bisschen so die Geschichte dahinter, dass eigentlich die Möglichkeit dafür da wäre, sonst kriegst du kriegst keine 3 Yards, wenn deine, bevor du in Kontakt kommst mit Defensive-Spielern, wenn deine O-Line keinen guten Job macht. Das heißt, wenn das geht, dann solltest du das nutzen, aber man verlässt sich so ein bisschen darauf, so auf das Scheme. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, was vielleicht die Ravens noch haben, so offensiv ist es ja, ich überlege gerade, waren das die Raider? Ich glaube, irgendwann früher in der Saison, gibt es auch ein sehr schönes YouTube-Video, das ich empfehlen kann. Ich glaube, es waren die Raiders, genau, in dem 33-27 Win in Woche 1, war es in Woche 1? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall ein Team, was gegen die Ravens dasselbe Defensive Play, ich glaube, bei 45 Snaps gemacht hat. Und das ist so ein bisschen das Problem. Die Ravens können sich einfach nicht so richtig anpassen an Gegner. Sie versuchen, ihren Gameplan durchzuziehen, und wenn der nicht klappt, dann entstehen Probleme. Und das hat man hier gesehen. Dein Franchise-QB fällt aus. Du willst dich nicht so richtig ins Run-Game committen, und dann verliert man eben Spiel. Also man muss wirklich adaptiv sein in der NFL. Das zeigt sich immer wieder.
Ist Tyler Huntley für dich, sage ich mal, auch eine längerfristige Option, um dann auch zu sagen, der Junge kann uns in die Playoffs katapultieren, wenn, was wir natürlich alle nicht hoffen, Lamar Jackson vielleicht doch länger ausfallen sollte als erwartet, oder ist dann die Zeit für Baker Mayfield gekommen, die Cleveland Browns in die Playoffs zu führen?
Also wieder,
muss man ja dazu sagen. Sie haben es ja mittlerweile schon geschafft, aber wieder in die Playoffs zu führen.
Wir haben ja schon ein bisschen über Baltimores Chancen für die Playoffs geredet, hatte ich ja schon angeschnitten. Cleveland momentan in Platz 8. Nächste Woche in Las Vegas, das ist gewinnbar, würde ich vermuten. Das heißt, damit könnten sie den Sprung auf die 7 oder die 6 schaffen, je nachdem, wie Indianapolis und Buffalo spielen. Gerade Indianapolis, die gegen New England spielen, sehe ich da nicht gewinnen. Das heißt, das könnte durchaus sein, dass sie sich schon mal reinschummeln ins Playoff-Picture. Und dann gilt es eben nochmal zu gucken, können sie denn auch drin bleiben, weil die nächsten Spiele, die die Browns noch vor sich haben, sind dann einmal, wie gesagt, gegen die Raiders, dann die Packers. Schwierig, aber am Ende nochmal Steelers und Bengals, das sind beides gewinnbare Spiele. Also, wenn man gegen die Raiders gewinnen kann und auch die letzten beiden Spiele der Saison für sich entscheiden, dann denke ich, haben die Cleveland Browns das gut geschafft, gerade weil die anderen, das hat sich wie gesagt noch kein Team so richtig abgehoben in der AFC aus diesem 8-5-7-6 Mix. Ja, das könnte dann reichen. Ja, ich denke. Dafür müssen die Cleveland Browns eigentlich nur bisschen überdurchschnittlicher spielen, als sie es die letzten Spiele gemacht haben.
Also, die Cleveland Browns durchaus mit Chancen auf die Playoffs momentan noch. Sie müssen eigentlich nicht viel dafür tun, nur ein bisschen zaubern. So die Aussage von Frederik Schick zu den Playoffs-Chancen der Cleveland Browns. Nein, sie haben natürlich noch Chancen. Wir haben jetzt lang und breit darüber gesprochen, dass die Messe eben noch lange nicht gelesen ist da in der AFC. Und da durchaus noch einiges passieren kann. Damit verabschieden wir uns erstmal nochmal in eine ganz kurze Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de diese Woche mit Patrick Rebin und Frederik Schick. Bis gleich. Ciao, ciao. Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Da sind wir auch schon wieder zurück. Wir haben schon gesprochen über das Spiel der zuerst Buccaneers gegen die Buffalo Bills und danach im Anschluss sozusagen sofort über das Spiel der Baltimore Ravens gegen die Cleveland Browns. Und jetzt machen wir natürlich noch weiter mit unserem dritten Highlight-Spiel des vergangenen NFL-Sonntags. Und das war das Spiel der Las Vegas Raiders gegen die Kansas City Chiefs. Und man kann es nicht anders sagen, als dass die Raiders da doch ja ordentlich auf die Mütze bekommen haben von den Kansas City Chiefs, die ja in der Zwischenzeit auch mal so ein bisschen gestruggelt haben, sich jetzt aber momentan wieder gefangen haben und relativ solide momentan bei 9-4 stehen. Frederik, wie waren deine Eindrücke so von diesem Spiel?
Also meine Eindrücke waren, wie sage ich das jetzt am besten? Also es ist, ich glaube, es am besten sagt es sich, wenn man talk shit, get hit. Das hat so ganz gut gepasst. Also ich weiß nicht, wie häufig wir es jetzt schon erlebt haben, aber dass irgendein Disrespect passiert ist vor dem Spiel, meistens irgendwie auf dem Logo des Gegnerteams tanzen oder darauf stehen. In dem Fall war es jetzt, dass das ganze Raiders sich im Pregame, das ganze Raiders-Team sich auf dem Kansas City-Symbol versammelt hat. Und wie bei allen, fast allen anderen Beispielen, wo das vorgekommen ist, haben natürlich auch die Raiders richtig auf die Mütze bekommen. Und das lag so ein bisschen.
Wir hatten es ganz eklatant hatten wir es bei den Pittsburgh Steelers.
War es Juju Smith-Schuster, ne?
Nein, es war nicht Juju Smith-Schuster. Aber irgendjemand von dieser Wide Receiver-Riege hatte gemeint, er müsste einen. Oder war es doch Juju Smith-Schuster?
Ich glaube,
ich
ja.
Weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, irgendeiner von der Wide Receiver-Riege hatte gemeint, er müsste irgendeinen lustigen Tanz auf diesem Logo ausführen. Und das endete auch für die Steelers dann, glaube ich, meine ich mich zu erinnern, nicht ganz so gut. Ja. Ist dann halt vor allem einfach immer ein bisschen peinlich, wenn du erst hier einen auf harten Max machst und danach ordentlich auf die Mütze bekommst auf dem Feld. Würde ich aber tatsächlich auch sagen, dass das eigentlich so die Raiders momentan relativ gut repräsentiert, oder?
Ja, also es war ein Team, was extremst stark angefangen hat, wirklich über allen Erwartungen gespielt hat. Dann war natürlich die Sache mit Gruden und ab da ist es dann eigentlich bergab gegangen für die Raiders. Also genau andersrum bei Kansas, die haben super schwach angefangen. Mahomes sah sehr washed oder auch sehr verloren aus mit vielen Picks. Und jetzt haben die es umgedreht. Also wir erleben zwei genau gegensätzliche Storylines gerade. Und wie wir schon angesprochen haben, die Raiders natürlich, wenn du so disrespectest, musst du erwarten, dass was passiert. Allerdings, natürlich hat Kansas City gut gespielt, aber ich würde jetzt mal behaupten, der Grund, warum die Raiders verloren haben, waren sie selbst. Es war wirklich schlimm anzusehen. Insgesamt fünf Takeaways für Kansas City wegen Fumbles oder ich schaue gerade, war auch eine Interception dabei, aber hauptsächlich Fumbles. Ja. Die Raiders konnten den Ball einfach nicht festhalten. Und wir reden jetzt hier nicht nur über Running Backs, die den Ball nicht festhalten konnten. Nein, es war glaube ich, Hunter Renfrow, es war auch Tight End war es Bryan Edwards, ich weiß es nicht genau. Es war schlimm anzusehen, wie häufig ein Catch kam und dann der Ball teilweise nicht mal mit Contact, einfach nur im Laufen rausgekommen ist. Das war, oh, das tat einem am Ende ja schon fast ein bisschen weh. Also
Ja, die Chiefs fast mit dem 50-Burger, 48-9. Das ist schon sehr, sehr deutlich. Und wenn man sich die Possession-Sheets der beiden Teams anschaut, dann wird da auch wieder klar, wie effizient die Kansas City Chiefs in diesem Spiel waren. Ja, wenn wir uns das mal angucken, sie haben in exakt zwei offensiven Spielsequenzen nicht gepunktet. In zwei. Das eine war direkt am Anfang des Spiels ein Punt. Und das andere war dann das Ende des Spiels. Dazwischen Touchdown, 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 Field Goal, Touchdown.
Ja.
So.
406 Yards für Mahomes.
Genau. Auf der anderen Seite bei den Las Vegas Raiders, du hast es schon gesagt, Fumble, Punt, 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 Interception, Fumble, Field Goal, Touchdown, Fumble, Fumble. Also quasi wirklich das exakte Gegenteil davon mit 4 Fumbles, eine Interception, du hast schon gesagt, 5 Takeaways insgesamt, also wirklich hier ordentlich Zahlen für die Las Vegas Raiders und dementsprechend sieht halt auch dann das Quarterback-Rating aus von Derek Carr, in dem Fall 33 Completions bei 45 Attempts, 263 Yards, ein Touchdown, eine Interception und ein wahnsinnig starkes Passer-Rating von 85,7. Auf der anderen Seite Patrick Mahomes 139,2.
Das ist wirklich stark. Und wir können auch mal ein bisschen schauen, wie ist das denn zustande gekommen, dieses hohe Passer-Rating? Mahomes hat ja bisher immer so ein bisschen gegen diese Too-High-Safety-Look-Probleme, hat es jetzt wirklich geschafft, aber er hat es gar nicht so wirklich versucht, dieses Mal tief zu gehen gegen so Too-High-Safeties. Das hat auch nicht so super funktioniert. Wir schauen mal, 3 von seinen 8 Attempts über 20 Yards sind nur angekommen. Dafür hat er aber im Short- oder Intermediate-Passing-Game richtig, richtig reingehauen. 35 von 50 Pässen. Das 5 Touchdowns dabei. Das war wirklich, wirklich sehr schön anzusehen. Ist dabei auch ein bisschen gut in der Pocket rummanövert. Natürlich, wenn du über die Chiefs redest du natürlich immer über deine Trickery, gerade so in der Red Zone, was sie da machen. Also ich glaube, die Chiefs sind eins der unangenehmsten Teams, gegen die du in der Red Zone spielen kannst, weil du weißt nie, was da kommt, was Andy Reid da gerade mal wieder gebraut hat. Weißt du, wie ich meine?
Absolut, und vor allem, du hast gerade eben schon die gewissen Probleme von Patrick Mahomes mit den Too High Safeties erwähnt. Ein High Wide Receiver hat ihnen ordentlich was gebracht. Ja, Josh Gordon hat seinen ersten Touchdown. Sorry, ich weiß nicht, ob der Witz jetzt angebracht war.
Oh, jetzt verstehe ich ihn erst. Oh Gott. Ich habe mich gefragt, ein High Wide Receiver.
Josh Gordon hat seinen ersten Touchdown für die Kansas City Chiefs gemacht. Josh Gordon, mit dem kennst du dich ja auch noch aus, ne? Als Seahawks-Fan.
Ja, wie einer von so vielen Kandidaten hatte man ja auch gehofft, dass er wieder nach Seattle findet, aber das Front Office hat es mal wieder verspielt. Ja, Josh Gordon mit seinem ersten Touchdown. Ich gönne es ihm aber auch, muss ich ehrlich sein. Natürlich, Flash Gordon ist dem einen oder anderen noch bekannt, war jetzt letztes Jahr fast komplett suspended. Jetzt ist er wieder bei den Chiefs gelandet und ja. Da hat man es. Ich weiß gar nicht, ich schau mal kurz hin. Insgesamt hatte Josh Gordon, wo haben wir ihn da? 2 Receptions für 9 Yards. Eine davon der Touchdown.
Ich wollte gerade sagen, immerhin einmal Touchdown, ne?
Ja, reicht. Effizient. Was ich richtig cooles Play fand, das möchte ich nochmal ansprechen. Ich weiß nicht, ob ich es auf die Schnelle nochmal fand. Es war auf jeden Fall, Kansas City war direkt an der Goal-Line. Und dann sah es so aus, als ob sie es einfach mit einem Fullback reinrennen, natürlich, also Fullback Lead und dann Running Back hinterher. Und dann haben sie eins gemacht, das war ein so cooles Play, dann haben sie einen unglaublich schnellen Pass inside geworfen. Also nur und das also ich mag wirklich den Chiefs gerne zuschauen, wenn sie gut spielen, weil das ist dann richtig entertaining Football, da kann man dann immer was Neues sehen meistens, ja. Und auch in dem Spiel.
Ich finde auch tatsächlich beeindruckend, wie sie es mittlerweile schaffen, auch wirklich stark ihre Running Backs mit einzubinden. Clyde Edwards-Helaire, 2 Touchdowns, Gore 1 Touchdown, insgesamt 10 Attempts für Clyde Edwards-Helaire, Gore mit 9 Attempts, 66 Yards für Gore, 37 für Edwards-Helaire. Also hier auch wirklich stark die Running Backs mit eingesetzt. Ansonsten natürlich, klar, Tyreek Hill. Allerdings muss man auch sagen, nur 4 Targets und auch dafür sehr, sehr starke 4 Receptions.
76 Yards aber.
Insgesamt 76 Yards, was dann auch nochmal ein deutliches Statement ist. Mecole Hardman nur 2-mal eingesetzt, Williams 3-mal, Byron Pringle 1-mal. Sogar Travis Kelce hat gar nicht mal so viel abbekommen in dem Spiel. 4 Targets, 3 gefangen, 27 Yards. Aber es war ja ein schöner Offensivsieg. Man kann es nicht anders sagen, glaube ich, ne?
Ja, ich möchte auch mal anmerken, wenn ich mir auch nochmal die Targets hier anschaue, wir haben insgesamt 3, 4, 5, 6, 7, 8 verschiedene Targets, die Mahomes getroffen hat. Und jetzt kommt es: 1, 2, 3, 4, 5 davon haben Average Yards per Reception über 10, und das ist nicht wenig, 10,3, 11,5, und jetzt geht's los, 19, 28, 29,5. Was sagt uns das, dieses Stat? Das sagt uns, dass da massig Yards nach dem Catch waren, und das lag am schlechten Tackling der Raiders, an der Zone Coverage, die gespielt haben, wo riesige Holes drin war, die Mahomes gefunden hat. Ja, also Stats müssen nicht immer schlecht sein. Man kann daraus auch ziemlich gut nochmal eine Geschichte des Spiels lesen, finde ich. Deswegen mag ich das auch so sehr. Am Ende war es natürlich dann so deutlich auch, dass man dann nochmal kurz Chad Henne, den Backup-Quarterback, rangelassen hat, um Mahomes ein bisschen zu resten und dem paar Snaps zu geben. Der hat dann insgesamt minus 2 Yards auf 3 Carries. Hat, glaube ich, keinen einzigen Pass-Attempt, ja.
Gut, ich meine, am Ende hat es dann für den Sieg gereicht und da war auch dann sozusagen die Garbage-Time für Chad Henne nicht mehr aussagekräftig. Wenn wir ansonsten auch gerne einfach so nochmal ein bisschen auf die Stats schauen wollen, Third Down Efficiency 4 von 11, 36% bei den Raiders, 9 von 13, 69% bei den Kansas City Chiefs. Dann hätten wir auch zum Beispiel noch die Red Zone Possessions, 1 von 2, 50% logischerweise bei den Raiders, 3 aus 4, 75% bei den Kansas City Chiefs. Also auch hier wirklich sehr, sehr stark von den Chiefs.
Ja, ich glaube, mehr gibt es zu dem Spiel eigentlich gar nicht zu sagen. Vielleicht schauen wir nochmal kurz auf die nächsten Spiele, aber bei so einem Blowout kann man immer nicht so viel analysieren, wirklich. Die Chiefs haben noch eine ziemlich manageable Schedule. Zwar noch ein paar Spiele, die so in jede Richtung gehen könnten, vermutlich am ehesten noch gegen die starken Chargers als nächstes, dann die Steelers und gegen die Bengals und Broncos sehe ich sie gewinnen. Gegen die Chargers könnte nochmal so ein, ich sag mal, 60-40 werden für die Chiefs. Also nicht der Score, sondern eher so prozentual, wer gewinnt.
Ich wollte gerade sagen, also 60-40, das wäre schon heftig.
Wären 60-40 auch ein Scorigami? Ich bin mir unsicher.
Also, mir wäre nicht bekannt, jemals ein Spiel in so einer Höhe gesehen zu haben. Insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass das auch durchaus ein Scorigami wäre.
Für die nicht initiierten Zuhörer, ein Scorigami ist also, wenn ein Score entsteht bei einem Spiel, der entstand, den es noch nie zuvor in der NFL gegeben hat, wird natürlich je länger die NFL besteht, immer unwahrscheinlicher, weil dann schon alle Szenarien ausgeschöpft sind, so ziemlich.
Ja, wobei wir tatsächlich eigentlich jede Woche aufs Neue wieder ein Scorigami haben.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann der letzte war. Aber
diese Woche.
Ja? Was hatten wir da? Ja. Weißt du es?
Ich weiß es nicht mehr. Ich hatte es nur, weil ich Red Zone geschaut habe und da eben auch immer sehr schön auf Scorigamis aufmerksam gemacht wird. Dementsprechend hatte ich das nur mit einem Ohr mitgehört, dass wir diese Woche ein Scorigami hatten.
Ich glaube, das 48-9 war, glaube ich, sogar
genau,
ein Scorigami. Also
ja,
das Spiel, worüber
glaube,
wir gerade
ja.
geredet haben.
Genau, ich glaube, ja. Ich schaue gerade nach, ob 60-40 ein Scorigami wäre.
Während Patrick das nachschaut, kann ich ja schon mal kurz nochmal, wir haben ja jetzt kurz über die, bevor denen Spiele der Chiefs geredet. Dann können wir zumindest uns auch nochmal die der Raiders angucken für...
Ja, es wäre ein Scorigami.
60-40 wäre ein Scorigami. Ja, wir haben gleich das nächste. Browns, Raiders, zwei Teams, über die wir gesprochen haben. Die Browns müssen das gewinnen, um sich zu etablieren in der, fürs Playoff-Picture. Die Raiders sollten es drehen, also wenn sie es noch drehen wollen und vielleicht in der, noch in die Playoffs schaffen, dann muss es gegen die Browns sein. Sonst wird es vermutlich zu spät sein bei einem momentanen Stand von, jetzt schaue ich gerade, wo sind sie, 6-7. Also jetzt ist es Must-Win fast schon. Dann gegen die Broncos, die Colts und die Chargers. Vielleicht noch zwei Spiele gegen Broncos und Colts, die machbar wären gegen die Chargers, denke ich nicht. Ja.
Übrigens, ganz kurz so am Rande, es gibt bis 70-70 noch insgesamt 1416 mögliche Scorigamis.
Oh, krass. Na, dann haben wir.
Wobei, gut, da sind halt auch, wie gesagt, so Dinge dabei wie 70-70 oder 2-2 oder 4-0, 4-2, also Sachen, die jetzt doch eher unwahrscheinlich erscheinen.
Ja.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal ganz kurz in die Pause hier bei Interception und melden uns gleich wieder. Bis dann. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir haben jetzt auf die wichtigsten drei Spiele im Detail des letzten Wochenendes geschaut und natürlich auch in unserem ersten Take dieser Folge auf alle Spiele, die einmal ganz kurz im Roundup besprochen. Und wir haben auch vorhin schon relativ lang und relativ exzessiv auf das momentane Playoff-Picture bzw. die Tabellensituation in der AFC geschaut. Natürlich ist es in der NFC nicht weniger spannend, auch wenn man sagen muss, dass hier nochmal die kleine Erläuterung, wir nehmen am Montag auf, heißt, uns fehlt noch ein Spiel in dieser Woche, um das auch genau benennen zu können, ist es das Spiel der LA Rams gegen die Arizona Cardinals. Die können nämlich tatsächlich auch jetzt schon an diesem Wochenende, wenn ich das richtig im Kopf habe, als erstes Team ihre Playoff-Contention klar machen, stehen momentan bei 10-2. Mit einem Sieg wäre es das 11-2. Mit einer Niederlage würden sie die Buccaneers und Packers aufschließen lassen.
Ja, das ist ein sehr interessantes Spiel, nicht mal so sehr wegen Arizona. Wir gehen mal stark aus, dass Arizona in den Playoffs ist, egal was kommt. Also es wäre ziemlich komisch, wenn sie es, ja, das wäre wie gesagt ein Playoff-Clinch dann gegen die Rams. Für uns ist es heute Nacht, für euch wird es schon passiert sein, ihr wisst schon ein bisschen mehr. Wenn wir jetzt überlegen, wir gehen mal von beiden Szenarien aus, Arizona gewinnt, das etabliert natürlich weiterhin den Number One Seed in der NFC und das würde uns insofern interessant machen, als dass die Rams, die gerade bei 8-4 stehen, dann bei 8-5 wären und da ist wirklich noch alles drin. Also in der NFC von 5-8, Seattle auf 13 bis zu dann den Rams bei 8-5, kann sich da noch viel tun. Also dazwischen haben wir noch Teams wie Carolina, die Saints, Falcons, Philadelphia, Minnesota. Ja, Washington Football Team. Also das kommt sehr auf die nächsten Wochen an.
Ja gut, aber wenn wir, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber wenn wir jetzt tatsächlich mal, sag ich mal, Real Talk über die Playoffs sprechen. Welche Teams siehst du denn realistischerweise, die sich da noch für die Playoffs qualifizieren könnten, die momentan nicht unter den ersten sieben stehen?
Also du meinst praktisch, wer noch jetzt gerade nicht drin ist, der es aber noch schaffen könnte?
Genau, richtig. Also quasi dann in dem Fall wäre das entweder anstatt des Washington Football Teams der 49ers oder eventuell anstatt der Rams, beziehungsweise, ich meine, es ist ja auch tatsächlich noch nicht sicher, dass die Cowboys, sie sind zwar auch durch den Sieg gegen das Washington Football Team auf einem sehr, sehr guten Weg mit 9-4, aber die Division gesichert haben sie eben auch noch nicht.
Also wir fangen mal unten an. Detroit, Chicago, Giants sind raus. Das ist ziemlich klar. Giants, Chicago haben, glaube ich, müssten, das wäre das Unwahrscheinlichste, was überhaupt ginge. Seattle muss
Detroit ist tatsächlich auch schon raus. Es sind nämlich vier Teams, Es sind 4 Teams, die momentan schon eliminated sind von den Playoffs. Das sind die Detroit Lions, die Jacksonville Jaguars, die Houston Texans und die New York Jets.
Ja. Wir schauen, wie gesagt, das waren ja 3 AFC-Teams, ein NFC-Team mit Detroit. Ja, also wir fangen mal unten an. Bei den Teams, die wirklich noch eine Chance hätten. Seattle müsste alle Spiele gewinnen und dann wären sie vermutlich drin. Das sehe dann ganz gut aus. Sind natürlich noch recht schwierige, auch gegen die Rams und die Cardinals Divisional Games. Und wenn sie nicht gewinnen, bräuchten sie extrem viel Hilfe. Carolina, die haben auch noch ein bisschen was vor sich gegen Buffalo nächste Woche. Könnte ein schwieriges Spiel werden. Die Saints gegen die Buccaneers. Das sind 2 Kandidaten. Die Saints und Carolina bräuchten den, ich nenne es jetzt mal fast Upset, damit sie noch eine Chance haben. Sonst sind die beiden auch raus, vermutlich, wenn die nächste Woche verlieren, mehr oder weniger. Die Falcons, Philadelphia und Minnesota stehen alle 6-7-0. Das sind alles noch Kandidaten, die je nachdem, wie sie spielen, noch eine Chance hätten. Gerade die Falcons und die Eagles haben eine sehr gute Chance insofern, als dass die gegen das Washington Football Team und die 49ers respektive spielen. Das heißt, das sind 2 Kandidaten, ne, 49ers auf 6, Washington auf 7, Atlanta auf 10, New Orleans und Philadelphia auf 9. Das heißt, das wären Teams, die könnten fast Plätze wechseln mit einem Sieg. Das sind extrem wichtige Spiele. Nicht nur, dass du einen Win kriegst, sondern du kickst auch einen momentanen Playoff-Contender über dir runter. Das sind also für die Must-Wins, wenn sie eine gute Chance haben wollen. Minnesota, sehr, sehr auf und ab. Weiß ich nicht, schätze ich nicht so. Also würde ich aus dem Bauch heraus sagen, die schaffen es vermutlich nicht, einfach weil das zurzeit ganz schön schwierig ist dort. Ja, und alles, was da drüber, ich gehe mal davon aus, wie gesagt, 49ers, Washington Football Team, sagten wir gerade schon, Rams, alles ab 5 aufwärts. Ich denke mal, die Rams sollten es schaffen, in Playoffs zu sein. Darüber Dallas auch. Und die Top 3, Arizona, Green Bay, Tampa, sind eigentlich schon gesetzt. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch irgendwas passieren sollte, um das zu ändern.
Alright, ja, ich muss mir tatsächlich, glaube ich, auch mal wieder unsere Season Predictions zu Gemüte führen. Was wir damals so geschätzt haben, welches Team denn in den Playoffs landen könnte und welches nicht. Ich finde es tatsächlich immer ganz spannend und auch ganz witzig, wenn du dir dann diese sehr, sehr early Predictions anschaust, beziehungsweise anhörst in unserem Fall und dann am Ende doch ganz andere Teams dastehen, als du sie vielleicht dort noch geschätzt hättest.
Ja. Wir hatten,
ich glaube aber tatsächlich an der...
Wir hatten ja. die Cardinals, ich erinnere mich noch, im NFC West Preview auf 4 in der NFC West gesehen, also auf dem letzten Platz und definitiv kein Playoff-Contender. Uiuiui, aber... Zu unserer Verteidigung, wer hat das gesehen, dass die Cardinals dieses Jahr solch eine Saison haben werden?
Also, dass sie so eine Saison haben werden, das hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, dass sie sich da wirklich drauf und dran sind, den ersten Platz in der NFC zu holen, wobei ich glaube, dass das auch beim momentanen ersten Platz in der AFC die wenigsten gedacht hätten, dass die drauf und dran sind, sich da den ersten Platz holen zu können überhaupt, geschweige denn ihre eigene Division zu gewinnen. Wir hatten tatsächlich einen Hot Take, ja, ein sehr, sehr schlauer und vorausschauender Mensch unseres Podcast-Teams hat gesagt, dass die Patriots sich ihre Division holen. Mir fällt gerade nicht mal ein, wer es war. Vielleicht kannst
wer,
du
wer,
ja
Wer war das, Patrick? Erinnere mich.
Ich weiß es nicht mehr, aber er muss auf jeden Fall wirklich einen extrem großen Football-Sachverstand haben und wirklich fast schon hellseherische Fähigkeiten. Er sieht auch ganz gut aus, habe ich gehört. Aber gut, das nur am Rande.
Bevor es hier ausartet.
So, bevor es hier ausartet, würde ich mal sagen, war es das für diese Woche. Wir haben über die wichtigsten Spiele des Wochenendes gesprochen und auch gleichzeitig mal nochmal ein bisschen auf das momentane Playoff-Picture der AFC und der NFC geschaut. Das waren Frederik Schiek und Patrick Rebin. Wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Und bis dahin bleibt da locker, stellt nichts an und schaut natürlich weiterhin Football. Hört unseren Podcast, hört euch auch gerne nochmal unsere Season-Previews an. Oder respektive auch unsere Folge mit unseren Hot-Takes für diese Saison. Ansonsten schaut da mal vorbei auf unseren Social-Media-Kanälen @InterceptionFT bei Twitter und Instagram und Interception Football Talk bei Facebook. Macht es gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Interception.
Touchdown.
Der Football-Talk auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.